Da haben wir es wieder gehört, diese wunderbaren Worte aus Apostelgeschichte 2. Wenn einer wie ich seit über 80 Jahren so regelmäßig Gottesdienste und Versammlungen besucht, hat er diesen Text schon sehr häufig gehört. Und ich werde nicht satt davon. Darum möchte ich euch die ersten Verse dieses wunderbaren Textes noch einmal vorlesen. Und was schön ist, was auffällt, was zum Nachdenken anregt, ist, ich lese es in einer etwas anderen Übersetzung. Dort heißt es, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher, und er erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Vater, wir danken dir für dieses heilige Wort, das du uns gibst, für dein Wort und für den Geist, der uns dieses Wort lehrt zu verstehen und uns daran zu erinnern. Hab Dank dafür. Amen. Jetzt war es endlich soweit. Pfingsten. Der Herr Jesus hatte nach seiner Auferstehung seinen Jüngern gesagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn auf euch gekommen ist der Heilige Geist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Jetzt war es soweit. Die Apostel und mit ihnen eine größere Anzahl von Jüngerinnen und Jüngern waren alle an demselben Ort zusammen. Sie waren bereit, das Fest der Pfingsten zu begehen, wie es das Gesetz vorschreibt. 50 Tage waren vergangen seit dem Fest der Erstlingsgabe. Wer ein bisschen das Gesetz im Alten Testament kennt, der weiß, dass dort die Feste des Herrn, 3. Mose 23, uns vorgestellt werden. Und da gab es, das fängt an mit dem Passafest, dann kommt das Fest der Erstlingsgabe, das Fest der ungesäuerten Brote und dann 50 Tage nach dem Fest der Erstlingsgabe kommt das Pfingstfest. Jetzt war es erfüllt. Erfüllt. Die 50 Tage waren um. In dem Jahr fiel die Auferstehung des Herrn Jesus gerade an den Tag der Opferung der Erstlingsgabe. Das ist auch interessant. Der Herr Jesus ist als Erster geopfert worden, als Einziger geopfert worden. Wenn es heißt, das Fest der Pfingsten war erfüllt, dann sagt das, einmal die 50 Tage waren, um die im Gesetz vorgeschrieben waren. Das konnte ja jeder nachzählen. Aber es sagt auch, der Herr Jesus ist gestorben. Er musste vorher sterben. Er musste vorher auferstehen. Er musste vorher zu seinem Vater aufgenommen werden. Und das alles ist innerhalb dieser 50 Tage, in dieser wunderbaren Zeit geschehen. Und die Jünger, wir wissen, wie es ihnen gegangen ist. Die erste Zeit waren sie doch sehr am Fragen und am Zweifeln und sie waren, wie man so sagt, hin und her geworfen. Ist es nun oder ist es nicht? Oder dann ist der Herr Jesus ihnen verschiedentlich erschienen und sie wurden immer gewisser und immer sicherer. Bis dann 40 Tage nach der Auferstehung der Herr Jesus in den Himmel aufgenommen wurde vor ihren Augen. Und ich habe den Eindruck, Da war für die Jünger alles klar. Da hat keiner, da haben sie sich versammelt, haben zusammen gebetet. Muss eine wunderbar dichte Zeit gewesen sein, gedrängt. War auch die Zeit, wo ein Apostelnachfolger für den Judas, der ausgeschieden war, um es vorsichtig zu sagen, nachgewählt werden musste. Und sie beteten und fanden sich zusammen und warteten. Sie warteten auf die Erfüllung der Verheißung Jesu, ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Ich weiß nicht, ob sie diese Verheißung mit dem Pfingstfest verbunden haben. Wir, die wir das Neue Testament haben, die wir die Ereignisse danach kennen. Für uns gibt es gar keine Frage. Die Auslegung des Pfingstfestes ist die Verheißung des Heiligen Geistes. Und jetzt ist es erfüllt. Es ist noch nicht vollkommen erfüllt. Es ist anbruchsweise erfüllt. Es wird noch einmal in ganz großartiger Weise die volle Erfüllung kommen. Joel 3, 1 bis 5 haben wir schon anbruchsweise, ansatzweise gelesen gehört. Danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter werden weissagen, Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Wunderzeichen am Himmel und auf der Erde tun, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Und die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln, der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große, furchtbare. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Denn auf dem Berg Zion in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr gesprochen hat, unter den Übriggebliebenen, die der Herr berufen wird. Das ist die Verheißung, wie Gott sie durch den Propheten Joel gegeben hat. Und diese Verheißung ist heute noch nicht erfüllt. In dem vollen Ausmaß, alles Fleisch, die ganze Erde wird voll werden von der Erkenntnis des Herrn. Wunderbare Zeit. Das ist dann, wenn der Jesus sein Friedensreich hier auf der Erde aufrichtet. Da warten wir drauf. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann denken wir natürlich an Gottes Wirken heute. Aber in der Erfüllung werden wir es erleben, wenn der Herr Jesus wiedergekommen ist. Wenn er sein Reich des Friedens hier auf der Erde aufrichten wird. Jetzt war der Herr Jesus aufgefahren gen Himmel. Und die Jünger erinnerten sich wahrscheinlich, ich hoffe, dass sie sich daran erinnerten, an das, was er ihnen in Johannes 16, Vers 7 gesagt hatte. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es nützt euch oder es ist euch gut, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Fürsprecher nicht kommen zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn euch zu euch schicken. Der Herr Jesus geht und schickt den Geist Gottes, den Parakletos, den Fürsprecher, den, der sie an alle Wahrheit erinnern soll, der ihnen alles erklären wird, der bei ihnen sein wird und ihre Kraft sein wird. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt. Das hatte er verheißen und jetzt war es soweit. Sie waren alle zusammen an demselben Ort. Das trifft mich irgendwie, wir sind nicht alle zusammen an demselben Ort. Ich erinnere euch, dass eine Stunde später hier andere Geschwister sitzen. Aber alle zusammen an demselben Ort, das spricht auch davon, dass auch wenn wir vielleicht, wenn Gott will, im Juli oder ich weiß wann, weiß nicht wann, alle wieder hier zusammen sein dürfen, dann wird auch nur ein winziger Bruchteil von denen, die es betrifft. Die Herausgerufene, die Ekklesia, diejenigen, die hier anbruchsweise als Erste erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, die ist ja unendlich viel größer, als wir uns das überhaupt vorstellen können. In Zwangsarbeitslagern, in Gefängnissen, in Flüchtlingslagern, überall finden sich Glieder dieses einen wunderbaren Christusleibes, der sich Gemeinde nennt. Und alle betrifft das, was die Ersten, die Apostel und die mit ihnen versammelten Gläubigen, gottesfürchtigen Menschen, hier empfangen haben, hier erlebt haben. Sie waren alle an einem Ort zusammen. Und in der alten Handschrift, die der Luther-Übersetzung, der ersten Luther-Übersetzung oder der King James, der englischen Übersetzung zugrunde liegt, da steht noch etwas Wunderschönes. Sie waren alle einmütig zusammen. Das haben die jetzigen letzten Bibelübersetzungen, die modernen, zum großen Teil weggelassen. Aber schön, dass sie einmütig auf dasselbe hin zusammen waren. Ne? Sie hatten eine Intention. Und das eine, was sie wollten und wozu sie zusammengekommen waren, war eine Person. Und das war Jesus. Meine Brüder und Schwestern, wenn Gottes Volk zusammenkommt, dann kommt es nicht zum Namen einer Konfession zusammen oder einer Kirche oder einer weiß ich was, sondern wir kommen zusammen zu diesem Namen, zu dem Namen Jesus. Der Name Jesus ist unsere Rettung, ist unser Heil, ist unsere Liebe. Wir lieben Jesus und deswegen kommen wir zu ihm zusammen. Und sie waren hier auf das eine hin, einmütig, an einem Ort. Schön, ne? Wie viele Orte gibt es heute? Orte, die die Zertrennung des Leibes Christi anzeigen? Schlimm, ne? Du, ich habe nichts dagegen, dass es in Leer, wir haben mal gezählt, ich weiß nicht, ob es noch die Zahl noch stimmt, aber wir sind auf ungefähr 40 verschiedene christliche Gemeinden gekommen. Also sind manche doppelt und dreifach, zum Beispiel Lutherische Landeskirche, gibt es ja eine ganze Reihe davon hier. Aber wir sind auf 40, wenn wir sie jede einzelne rechnen, 40 verschiedene gekommen. Aber sind sie auch alle eins? Nein, nein. Der eine spricht vielleicht dem anderen die wahre Erkenntnis ab oder den richtigen Glauben oder den Heiligen Geist oder was alles man so voneinander hält. Aber Geschwister, es gibt ja nur einen Leib. Die haben die Alten ja noch gewusst, nicht? Eine heilige christliche Kirche. Eine. Ist denn Christus zerteilt? Nein, nicht. Die waren alle zugleich an einem Ort einmütig beisammen. Ich habe das so schön gefunden in der King James Bibel von 1611. Da heißt es, wir können ja alle Englisch nicht, they were all with one accord in one place. With one accord in one place. Mit einer Intention, mit einer Ausrichtung, ein Akkord, nicht? Da waren sie alle zusammen an einem Platz. Das können wir heute nicht mehr realisieren, so machen. Stell dir vor, in China und in Indien und in Kamtschatka, weiß ich, wo überall Gläubige wohnen. Nicht? Die können wir nicht alle an einen Ort zusammenbringen. Aber es ist ein Herr. ein Name und ein Geist, der uns alle beseelt. Diese waren alle einmütig im Gebet mit Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Da waren sie. Und dann entstand plötzlich aus dem Himmel etwas Gewaltiges. Aus der Dimension der jenseitigen Welt bricht etwas hinein in diese Schar der dort in dem Obersaal versammelten, wartenden Gläubigen. Damit hatte keiner gerechnet. Ein Tosen wie das eines daherfahrenden gewaltigen Windes, der das ganze Haus erfüllte, in dem sie saßen. Zungen wie Feuer, die sich zerteilten, setzten sich auf jeden von ihnen und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Leute, das mit den Zungen und mit dem Brausen ist ja eindrücklich und ist ja was, ne? Aber du, das mit dem Heiligen Geist, das ist noch ganz was anderes. Darum ging es ja in Wirklichkeit. Wie wunderbar, dass sie das erleben dürfte. Und sie fingen an, in Sprachen zu reden. Ich möchte jetzt keinen Satz über das Sprachenreden sagen. Zumal hier in dieser Geschichte von zwei verschiedenen Sprachwundern die Rede ist. Du hast es uns vorgelesen, diese ganzen Namen, die man kaum aussprechen kann, die haben die Zunge fast verdrehen. Alle hörten sie in ihrer Sprache, ein Hörwunder. Wunderbar, nicht? Die großen Taten Gottes reden. Und als ich das hörte, da fielen sie mir ein, die vielen verschiedenen. Wir beten regelmäßig für Geschwister in Afghanistan. Ja, in diesem Land gibt es Ekklesia Christi. Ist das nicht wunderbar? Du, ich habe gehört, dass es sogar einen christlichen Hauskreis in Mekka gibt. Das ist doch schön, nicht? Und ich habe sie so im Geist vor meinen Augen gesehen. Pater, Elamiter, wie hießen sie alle, nicht? Ich habe sie gesehen, da sind sie. Und alle stehen sie vor Jesus, vor dem Lamm. Und beten Gott in seinem Namen an. Das, was dort zu Pfingsten in Jerusalem geschah, war eine erstmalige Ausgießung des Heiligen Geistes. In dieser Form. Ja, der Heilige Geist war vorher schon aktiv gewesen. David war ein Mann, der den Heiligen Geist empfangen hat. Ich weiß nicht, ob er den Namen Bezaleel kennt. Den mache ich so gerne, den Bezaleel. Bezaleel war der, der die Stiftshütte gebaut hat. Erfüllt mit dem Heiligen Geist, sonst konnte er das auch gar nicht. Und die Propheten waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ja, es gab vorher schon Menschen, auf die der Heilige Geist gekommen war. Aber hier war es die versammelte eine Schar, der eine Leib, der sich hier bildete. So fragt der Apostel Paulus im 1. Korinther 12, sind wir nicht alle durch einen Geist zu einem Leib getauft worden, im Leib des Christus, der Einheit der Heiligen. Das war damals erstmalig, aber es war nicht einmalig. Von den Missionsfeldern hören wir immer wieder ähnliche Berichte. Ich habe euch erzählt vor längerer Zeit von meinem Anruf in Hermannsburg, bei der Hermannsburger Mission. Ich hatte ein Buch in die Hand bekommen, da stand drin, dass die Mekane Jesu-Kirche 3 Millionen Mitglieder hatte. Mekane Jesu-Kirche. Ja, Mekane Jesu-Kirche, das ist eine christliche Kirche, die entstanden ist in den 30er, 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts, also 1920er, 30er, 40er Jahre, in der Zeit entstanden ist. ein Zusammenschluss von verschiedenen Gruppierungen. Und diese Mekane Jesu Kirche, die ist ganz im Westen Äthiopiens, im Westen, das heißt im Hochland dort, wo es nach Zentralafrika weitergeht. Da ist die Provinz Wolliga und in dieser Provinz, da ist eine Kirche mit 3 Millionen Solas. Und das hat mich nicht losgelassen. Und weil ich da ja zu Hause bin, ich weiß nicht, manche wissen es, da bin ich geboren in dem Land und gerade in der Provinz Wolliga. Und deswegen interessiert mich das natürlich. Ich habe dann angerufen, bekam dann einen Funktionär, sagt man ja nicht, einen Sachbearbeiter für Ostafrika ans Telefon. Und dann habe ich ihm gesagt, sagen Sie, ich habe hier ein Buch, da steht drin, dass die Mekane Jesu-Kirche 3 Millionen Mitglieder hat. Sagt er, das stimmt nicht. Ich sage, wie? Ja, inzwischen sind es 5 Millionen. Um es euch weiter zu sagen, das letzte, was ich gelesen habe, sind 6 Millionen. Also es wächst und wächst und wächst. Und ich habe ihm gesagt, sagen Sie, ich habe eine Frage. Bei uns in Deutschland sehen wir eigentlich eine gegenteilige Tendenz. Kirchen und Gemeindehäuser werden geschlossen, werden verkauft, werden umgebaut. Aus Altersgründen sterben ganze freikirchliche Gemeinden aus. Wie kommt es, dass da so viele Menschen zum Glauben und in Jesus kommen? Er sagt mir, dieser Mann, dieser Sachbearbeiter, er wartete einen Augenblick, er überlegte. Und dann sagt er, das ist die Kraft. Ich dachte, ich wusste ja, was er meint. Natürlich wusste ich das. Aber ich wollte es hören aus seinem Mund. Ich sage, Kraft? Welche Kraft denn? Und dann sprach er mir vom Heiligen Geist. Er sprach mir von den Wundern und Zeichen, die dort passieren. Er sprach mir von den Menschen, die während der Versammlung Buße tun, weinend ihre Sünden bekennen, befreit werden von Dämonen. So was erzählte er mir da. Und ich war so glücklich. Die Kraft. Und in meinem Herzen kam der große Ruf, Herr, wir Ostfriesen brauchen uns eigentlich auch. Wo ist die Kraft? Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Nein, dieses Ereignis war zwar erstmalig, aber nicht einmalig. Der Herr möchte weiterwirken. Und wir hören es nicht nur aus Äthiopien, wir hören es aus anderen Teilen der Erde, wo viele Menschen zum Glauben kommen, wo, Geschwister, ist das denn normal, dass heutzutage bei uns in Deutschland, in Ostfriesland, christliche Gemeinden kaum noch wachsen, kaum noch durch Menschen, die von, ich sage mal, entschuldigt, ist nicht despektierlich, die von draußen reinkommen. Doch nicht normal, ne? Gab auch hier Erweckungszeiten. Denk an Remmer Jansen, den wunderbaren Bruder in Stackholt, wo Hunderte sie zum Glauben kamen. Wenn er sonntags Gottesdienst hatte, dann waren da 1500 Leute. In dem Ort Strackholt, ne? Ja, nicht so groß ist. Sie kamen von weit her angefahren mit ihren Fahrrädern oder Pferdewagen und haben, ja, und viele haben sich bekehrt zum Herrn Jesus. Es war Freiheit, da war Kraft da. Es ist nicht normal, dass wir hier sitzen und freuen uns, dass wir vielleicht mehr oder weniger gute Predigten hören, mehr oder weniger schöne Lieder singen, uns gegenseitig hoffentlich alle sehr nett finden. Das ist doch nicht normal, das reicht doch nicht. Da müssen Leute kommen und sagen, was muss ich tun, dass ich, wie hier, was müssen wir tun? Ne? Der Petrus hat gleich eine Antwort parat. Und am selbigen Tag 3000 Seelen. Boah. Ich werde auch bald zu Ende kommen, keine Sorge. Eine Frage, wie ist es eigentlich mit uns? Haben wir den Heiligen Geist oder haben wir nicht? Leute, wenn wir wiedergeboren sind, haben wir den Heiligen Geist empfangen. Wer das noch nicht weiß, kann sein, dass man empfangen hat und das nie weiß. Der lese doch bitte in den Begleitzettel 5 Texte. Ich lese hier nur einen einzigen davon vor. Er errettete uns nicht aus Werken, die wir in Gerechtigkeit vollbracht getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Herrn, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen. Hat er oder hat er nicht? Doch, ich muss noch die zweite Stelle lesen. Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Uns, das sind nicht ein paar Elite-Leute oder Apostel oder uns, das bist du und ich, sofern wir Kinder Gottes sind, sofern wir in Christus sind, sofern wir Jesus zugehören. Paulus würde sagen, sofern wir getauft sind. Aber das kann man heute nicht mehr so sagen, weil Taufe ja auch nicht mehr überall das Gleiche bedeutet. Ne? Aber die, die zu Jesus gehören, haben den Heiligen Geist empfangen. Zu mir sind manchmal Leute gekommen, wunderbare Christen, manchmal alte Christen. Ich denke an eine alte Schwester, sehr alt, kam und weinte und war traurig und war überhaupt traurig. Und sie sagte, oh Bruder, ich habe den Heiligen Geist nicht und ich sehne mich so sehr danach. Ja, sie war in einem Umfeld aufgewachsen, wo man erzählt hatte, wenn ihr nicht in Zungen redet, wenn ihr nicht dies und das erlebt, dann habt ihr den Heiligen Geist nicht. Das ist natürlich schlimm, wenn sowas gesagt wird, nicht? Ich habe die Bibel in die Hand genommen und habe ihr die Stellen vorgelesen, die eindeutig sagen, dass der an Jesus glaubt, den Heiligen Geist empfangen hat. Schön, ne? Darfst du Gott für danken. Wisst ihr, man kann etwas empfangen haben und trotzdem bettelarm sein, weil man es nicht darin lebt, weil man es nicht, ja, man weiß es, aber man nimmt es nicht in Besitz. Vater, ich danke dir, dass du mir deinen Geist gegeben hast. Merke ich nichts von. Muss auch gar nicht. Jemand sagte mal, hier Remmer Jansen, wenn sich ein Bauer bekehrt, merkt es zuerst das Vieh. Versteht, was er meint, nicht? Der Charakter des Bauern ändert sich, der flucht nicht mehr und schimpft, sondern der ist freundlich und gütig und die Frucht des Geistes fängt an zu wachsen. Das ist doch die Hauptsache. Aber ich will jetzt nicht darüber weiterreden, denn unser lieber Bruder, habe ich gelesen, wird uns in nächsten Sonntag oder übernächsten Sonntag irgendwann etwas über die Wirkung des Heiligen Geistes im Leben der Heiligen erzählen. Und darauf freue ich mich ganz besonders und deswegen werde ich das abbrechen. Aber eins muss ich noch sagen, das ist dann auch das Letzte. Wir haben den Heiligen Geist geschenkt bekommen, sofern wir Gottes Kinder sind. Anders könnten wir überhaupt nicht glauben. Erinnert euch an die Erklärung aus dem 3. Artikel von Martin Luther. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist. Punkt, Punkt, Punkt. So geht es dann weiter. Nicht? Anders können wir nicht glauben. Alles argumentieren, alles debattieren, führt zu nichts, wenn nicht seines Geistes Glanz uns mit hellem Licht erfüllt. Aber meine Brüder und Schwestern, haben ist noch nicht das, was Gott eigentlich möchte. Voll möchte er, werdet voll Geistes. Petrus aber voll Heiligen Geistes stand auf mit den 11. Stephanus voll Heiligen Geistes. Andere werden von anderen wird gesagt, voll Heiligen Geistes, erfüllt dass unser Denken, unser Trachten und Sinn darauf ausgeht. Erfüllt mit dem Heiligen Geist, damit Jesus groß gemacht wird, damit sein Name geheiligt wird, damit der Name unseres großen Gottes geheiligt wird, dass sein Reich komme, sein Wille geschehe. Das ist es, was wir brauchen. Mehr. Zu Pfingsten haben die Heiligen das in Jerusalem erlebt. Und wir merken, dass das keine Eintagsfliege war. Wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, kurze Zeit später, einige Zeit später, ist von 30.000 Gläubigen die Rede. Das ist doch was, nicht? Die kamen und bekehrten sich. Und das ist, was wir so gerne möchten. Ich schließe mit einem Liedervers, den manche von euch auch kennen. Jesus, füll mit deinem Geiste jedes Herz, das völlig dein. Lass den Strom lebendigen Wassers bei und durch uns mächtig sein. Nur Gefäße, heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Lass von dir und durch uns strömen Liebesmacht und Lebenssaft. Vater, wir danken dir für Pfingsten, für den Anfang, dass wir auch mit dabei sein dürfen nach 2000 Jahren fast. 2000 Jahre. Ist jetzt nicht mehr lange, dann sind 2000 Jahre vergangen. Und dann ist immer noch dein Heiliger Geist in deinem Volk, in deiner Gemeinde. Und wir warten darauf, dass auch in uns dieser Geist deine Herrlichkeit auswirkt, deine Frucht schafft. Zur Ehre deines Namens. Amen.